Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man überhaupt haben kann. Und heute reden wir, Ökonomie ist das Thema. Und das klingt ja immer wahnsinnig doch. Aber wer den Reto Völmi von der HSG, von der Universität St. Gallen kennt, der weiss, das gibt keine trockene Sache, sondern wir tun einmal mehr heute in einer Stunde miteinander die Welt retten. Wer Asterix und Obelix gern hat, der weiss ja den Spruch, die spinnen die Römer. Und wenn ich so rausschaue, zum Fenster rausschaue, regional in die Gemeinde hineinschaue, wenn ich in den Kanton hineinschaue, wenn ich in die Schweiz hineinschaue, wenn ich international schaue, dann kann ich irgendwie das nachvollziehen, was der Asterix und der Obelix sagen, die spinnen die Römer. Und Römer kann man jetzt einfach beliebig austauschen, sei das mit der Gemeinde oder sei das mit dem Kanton oder sei das mit Amerika oder Frankreich oder Deutschland oder was auch immer. Die Grundlage und das Thema, vor allem ökonomiebasiert, möchte ich heute gerne mit dem Reto Völmi, Professor, wie ich gesagt habe, von der HSG, diskutieren. Herzlich willkommen, Reto Völmi.
Grüezi miteinander, herzlich willkommen auch von mir.
Reto Völmi, ich habe es gesagt, eben die spinnen die Römer. Ist das ein bisschen absolut oder haben Sie manchmal das Gefühl auch?
Ja, es ist schon gewaltig, die Umwälzung, die man jetzt im Moment hat. Oder? Die ständigen Neuigkeiten von den USA, und dann hast du im Nahosten. Es ist tatsächlich so, rein auch, wenn man auf die Zahlen schaut, so die Unsicherheit überall über die Welt steigt. Ob jetzt alles spinnen, weiss ich nicht, aber wir sind in einer grossen Umwälzung und die Gewichte der Länder in der Welt haben sich halt verschoben.
Wenn ich an eine Gemeindeversammlung gehe und feststelle, die Dokumente, die vorgelegt werden am Stimmvolk, sind einfach nicht sauber gemacht. Oder dann gehen wir zum Bund und dann müssen wir lernen, dass ein Fixpreis für einen F-35-Flüger einfach kein Fixpreis ist, sondern es ist irgendwie ein Blabla-Vertrag. Und die Amerikaner sehen das ein bisschen anders als die Schweizer. Wo ist die Qualität eigentlich noch, wenn wir in der Politik so um uns herum schauen, können wir dieser Politik überhaupt noch vertrauen?
Also ich meine, jetzt gerade das mit dem Kampfjet F-35, das macht mich sprachlos. Also das ist ein riesiger Fehler. Ich sehe auch das Problem, sehe ich ein bisschen, es ist so eine Kurzfristorientierung. Man kümmert sich nicht so nach mir in Sintflut, habe ich eigentlich fast das Gefühl. Ich meine, sind wir uns wieder auf unsere Grundqualitäten, oder? Eigentlich, dass man eine saubere, gute Arbeit macht, das ist der pragmatische Ansatz. So bleiben wir ein verlässlicher Partner, das werden wir nachher noch dazu sprechen kommen beim Aushandeln und so auch. Das müssen wir noch bleiben. Und wenn hier halt das Thema ist bei einem Vertrag vorher, musst du halt deutlich und klar sagen, dass das auf dem Tisch ist. Natürlich, man weiss nie alles, es gibt immer Änderungen, wenn es Ding ist. Aber hier, wir wissen jetzt noch nicht genau, was da alles, wer schon wann was wie gewusst hat, aber scheinbar ist es so, dass sehr klar eigentlich oder sehr unklar, muss ich sagen, darüber gesagt worden ist, was hier eigentlich das Gesamtpaket ist und was noch so das Kleidruckte im Vertrag ist.
Oder? Wenn Sie selber Reto Völmi einen Vertrag unterschreiben, also Sie kaufen sich ein Auto oder irgend so etwas, oder? Tun Sie den Vertrag durchlesen? Oder sagen Sie, ja, das wird schon bestimmen, was da mit den Verkäufern sein?
Ja, definitiv liest du ja den durch. Du tust ja auch, und du vertraust natürlich, aber musst du immer denken, wenn ich bin ja selber an der Uni, in einem Rektorat. Wenn du natürlich mit mehreren Leuten zusammen schaffst, du kannst nicht alles, du liest ja nie jedes Dokument bis ins letzte Detail durch, wenn du dann entscheidest, auch bei den Rahmenabkommen oder so, oder EU-Verträgen, kannst du nicht alles detailliert lesen. Du bist auf das angewiesen. Du machst Kontrollfragen, du fragst zurück. Aber du bist natürlich angewiesen, dass sich die Leute, die du zusammen schaffst, dass die natürlich auch gute Qualität Arbeit leisten. Und hier natürlich, und durch und hier, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber hier ist offensichtlich, sind ganz wesentliche Informationen unterschlagen oder falsch dargestellt worden oder bewusst nicht verstanden. Man hat bewusst es nicht richtig verstanden.
Also wenn wir davon ausgehen, dass ich sage, ich kann an eine Gemeindeversammlung gehen und komme ein Dokument vorgelegt über, wo im Prinzip ein Feldwald, wie ein Jurist feststellt, über das Dokument kann man gar nicht abstimmen in dieser Gemeindeversammlung, weil dort sind gröbste Verletzungen drin, juristische Verletzungen, zum Beispiel lieber ein übergeordnetes Gesetz nicht berücksichtigt und unten irgendein Reglement gemacht worden. Dann gehen wir rauf zum F35, jetzt auf Bundesebene, und stellen fest, dass wir angelogen worden sind. Oder einfach, vielleicht haben wir ein bisschen dumme Leute gehabt dort auf dieser Seite und gemeint, es ist tatsächlich so, aber es ist nicht so. Und jetzt reden wir über einen x-hundertseitigen Vertrag mit der EU, der nachher noch weitergeht mit dem Papier, weil da drinnen steht, dass nachher noch dieses noch gilt und jenes noch gilt. Dem Zeugs kann man ja eigentlich gar nicht mehr vertrauen.
Wir müssen mit allem, was wir haben, müssen wir auch immer mit Zusammenfassungen arbeiten. Oder wir müssen immer auf Leute hören, die sich mit diesen Sachen beschäftigen. Bilaterale, das wird jetzt eine Diskussion sein, die läuft schon oder die startet, wo man halt dann, ich habe es auch noch nicht gelesen, ich will es auch nicht ganz lesen, aber ich muss mich das auch orientieren. Wo ist eigentlich hier, was sind da die Vorteile, was sind da die Nachteile, was sind die Krotten, die man schlucken muss? Am Schluss hilft bei all diesen Diskussionen, wenn du Qualität erreichen willst, ist es immer, dass du einen offenen Diskurs hast und die Kraft des Argumenten eben am Schluss gewinnt. Wenn du die Diskussion nicht zulässt, oder jetzt gerade Gemeindeversammlung, haben Sie angesprochen. Ja, dort ist das Entscheidende. Es können ja Fehler passieren. Es ist niemand perfekt. Es ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, dass eine Gemeinde vorher schon irgendwie für 20'000 oder 200'000 einen Jurist einstellt, um alle rechtlichen Probleme zu lösen. Vor allem bei kleinen Gemeinden nicht. Für das hast du ja genau gerade dann die Vernehmlassung oder die Gemeindeversammlung, wo man sagt, hey, haben wir auf das geschaut? Ups, nein, haben wir nicht. Das finde ich eigentlich einen gesunden Prozess. Was natürlich nicht gesund ist, ist, wenn eigentlich viel Personal da wäre, wie jetzt beim Kampfjet, und dann scheinbar eigentlich vielleicht banale Sachen, wie eigentlich der Kaufpreis abgewickelt ist, von was sie abhängt, dass das nicht sauber geprüft worden ist.
Könnte man solche schwierige Situationen auf einem Bierdeckel lösen? Also es gibt ja immer wieder die Idee, wo man sagt, die Steuerpapier sollte eigentlich nicht grösser sein als ein Bierdeckel. Und die französischen Könige haben damals noch gesagt, einfach 10% ist von deinem Einkommen, das gehört mehr. Punkt. Oder? Also es gibt keine Abzüge und es gibt keine Überträge oder irgend so etwas. Wir machen das ganz, ganz simpel. Wäre es möglich, dass man den Amerikanern sagt, auf einem Bierdeckel, wir kaufen einen Kampfjet, der F-35, und dort sind sämtliche Weiterentwicklungen und wir kommen den Kampfjet 2027 oder so über und dann ist er genau so, wie er bei euch in Amerika fliegt. Ist einfach alles drin, was ihr selber auch reintut. Das kommen wir über, es kostet 6 Milliarden. Das wäre doch ein Bierdeckel. Wäre das möglich?
Ja, da die Meinung teile ich nicht. Das ist doch ein zu komplexer Vertrag. Ich meine, du hast einen Kampfjet. Also hat ja immer die Rüstungsgeschäfte, nicht, dass ich jetzt da der Experte bin, ich war lange im Militär, die Rüstungsgeschäfte sind ja immer problematisch gewesen. Es geht auch um viel Geld. Es geht um viel Geld da, oder? Und so ein Kampfjet, das ist ja ein komplexes Produkt. Du kannst schon zuerst auf dem Bierdeckel schreiben, ja, es kostet fix 6 Milliarden und es soll gleich sein wie das, was ihr dann nachher einsetzt in den USA. Aber dann, was heisst denn gleich? Du musst es dann auch noch festhalten. Sagen, die haben vielleicht gewisse, wir haben vielleicht doch noch spezifische andere Anforderungen, als das die Amerikaner haben. Und dann fängt es sofort an, oder? Dann sagen sie, ja, diese spezifisch anderen Anforderungen kosten dann sofort 20% mehr. Ja, das wird immer ein langer, komplizierter
Vertrag. Darf ich noch mal schnell etwas dazu sagen? Oder? Ein Vertrag wird ja eigentlich immer dann vorgenommen, wenn es Probleme gibt.
Genau, für das, und, du hast den Vertrag immer für Probleme.
Wenn Sie mir eine Wohnung vermieten, die Ihnen gehört, und dann hören Sie vielleicht 10 Jahre von mir nie etwas, weil ich zahle meine Miete, Sie haben mir Ihre Wohnung gegeben und es ist alles in der Ordnung. Und wenn die WC-Spülung nicht läuft, ist tatsächlich der Sanitär gekommen, hat mir das in die Ordnung gebracht. Kleine Reparaturen steht im Vertrag drin, das muss ich machen, grössere machen Sie. Wir haben gar nie eine Diskussion, wir leben 10 Jahre und nach 10 Jahren gehe ich vielleicht in eine andere Wohnung, oder? Genau, also wir haben den Vertrag nie vorgenommen, weil wir eigentlich ein gewisses Grundverständnis hatten miteinander. Und über das wollen wir gar nicht weiter diskutieren. Kann man nicht bei schwierigeren Objekten das eben anmachen, dass man eigentlich sagt, es ist der Zustand X, eben so, wie er bei euch dann steht, in weiss nicht wo, auf welcher Landebahn, genau so. Aber es gibt genau 4 Ausnahmen, beispielsweise, wir müssen nicht so schwere Bomben können tragen oder was auch immer. Oder? Das, und dann steht aber darunter tatsächlich, das kostet die Schweiz 6 Milliarden. wenn wir jetzt sehen, dass hier ein riesen Vertrag gemacht wurde und jetzt führt das trotzdem zu riesen Diskussionen, oder? Wäre es dann nicht viel gescheiter, dass man die Interpretation nachher tatsächlich an einem Gericht überlassen würde? Man sagt, ja, ist er genau so, wie er in Amerika auf dieser Landebahn steht oder nicht? Aber dann ist es ein einseitiger Vertrag und dann ist es nicht ein Vertrag, wo es 50 Juristen und jeder von diesen 50 Juristen versteht den Vertrag ein bisschen anders.
Auch bei einem einfachen Vertrag wirst du mit zwei Juristen drei Meinungen haben. Also, ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, die sich hier stellt, ist, eben genau, eine Wohnung mietest oder ein Handwerker aufbietest. Ja, da kennt man sich und man kann aufeinander direkt hören und miteinander reden. Hier, bei diesen Geschäften, die gehen über viel länger und es sind viel mehr Leute involviert. Und mit denen, die den Vertrag geschrieben hast, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt, dann, wenn dann der Flieger ausgeliefert wird. Das heisst, dann muss viel mehr auf dieser Schriftlichkeit basieren. Sind wir gleich Gärtner, dann müssen sie mit ihm ja nie mehr etwas schriftlich abmachen, sondern sagen, ja, komm einfach, schneid die Bäume und er schreibt Stunden auf, oder? Und zahlst die Rechnung. So funktioniert ja 95% von unserem Wirtschaftsleben. Sonst wären wir nur noch dran, Verträge aufzuschreiben. Dann würden wir produktiv nicht mehr machen. Oder? Aber bei länger laufenden Sachen muss es einfach. Du musst zumindest die Rahmenbedingungen. Wir wissen, wir haben ja den Vertrag nicht gesehen, wie der Kampfjet gekauft worden ist. Aber du musst natürlich, weil einfach die Leute wechseln, das ist auch meine Erfahrung, die ich selber habe von der Uni, du musst möglichst gut das eigentlich immer dann dokumentieren, weil die Leute sind dann nicht mehr da nachher, nach einer gewissen Zeit. Die Gremien wechseln, die Leute gehen weg. Oder auch durch die Umstände haben sich angepasst. Und darum, also der Bierdeckel, so sympathisch mir der eigentlich ist, der Bierdeckel ist eine gute Idee, aber die Praxis ist für die Hebt es eigentlich nicht.
Man wird es halt mal vielleicht ausprobieren. Der Thierry Burkhardt hat kürzlich gesagt, weckerstellen und arbeiten gehen. Sie sind ein Makroökonom. Was passiert eigentlich hier auf diesem Globus? Also eine Ameise, wenn ich die sehe, umeinander fräse, die ist immer am Arbeiten. Die Fliegen, die probiert auch immer etwas zu machen. Die sind fast nie in Ruhe. Jetzt gehen wir zu uns Menschen über und sehen, dass Work-Life-Balance plötzlich eine wahnsinnige Rolle spielt. Vor allem die Life-Balance und weniger Work. Und unter anderem haben wir auch 25% von allen Arbeitnehmern arbeiten beim Staat oder bei staatsnahen Betrieben. Wie sehen Sie das als Makroökonom? Sind wir eigentlich zum Untergang verdammt? Oder können wir das nochmal umreißen?
Also der Untergang des Abendlandes, der ist sicher verfrüht. Weil wir darüber reden, wir haben uns immer wieder herumgerissen. Also, skeptisch bin ich da nicht, aber mich stört tatsächlich die Diskussion immer auch von der Work-Life-Balance. Wir wollen ja etwas anfangen mit unserer Seite, wir wollen ja etwas machen. Das will doch der Mensch, oder? Wenn man schaut, wie viel Zeit die Leute auf Social Media verbringen, merkst du ja, die Zeit könntest du vielleicht auch anders nutzen, oder? Also, ich weiss nicht genau, wieso man immer sagt, arbeiten mache ich, dann gehe ich einem so auslaugen. Es ist vielleicht eher der Stress, den man auslegt. Aber wenn du ein bisschen, ich denke nur als Doktorand, wir haben ja in meinem Institut an der Uni gelebt. Das ist auch ein Teil von der Sozialisation. Und das hilft nicht Stunden, wie viel du dann genau dort bist. Natürlich willst du nicht quasi am Schluss immer musst du genug schlafen und willst du mal etwas anderes machen. Als Makroökonom sehe ich natürlich schon, wenn insgesamt, wie soll ich sagen, weniger die Leute sich es mühsam empfinden, quasi 5 Tage in der Woche zu arbeiten und noch 80%, 60% geschafft wird, ist es natürlich zwar ein eigener Entscheid, das ist in dem Sinne, als Ökonom kann ich dagegen nicht aussetzen, aber man muss sich bewusst sein, es geht natürlich mit weniger Einkommen einher und natürlich auch weniger, und vor allem natürlich auch weniger Zahlungen für das Sozialwerk. Und das ist natürlich gerade jetzt in der jetzigen demografischen Situation besonders problematisch. Eben jeder Jahrgang, es werden mehr Leute pensioniert, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Das ist schlecht, einfach kein Geissweg die nächsten 15, 20 Jahre.
Ich habe vorhin die Zahl erwähnt, 25% von allen Arbeitnehmern sind beim Staat oder bei staatsnahen Betrieben. Ich habe mir immer überlegt, wenn ich so etwas lese, was hat da mein Grossvater oder vielleicht noch verrückter mein Urgrossvater dazu gesagt, wenn ich gesagt habe, lass ich mal ein Viertel, also von 100 arbeiten 25% beim Staat oder bei staatsnahen Betrieben. Ich gehe davon aus, dass sich dann ein Kopf gelenkt hat und sagt, das wird nie passieren. Vergiss es, oder? Das sind so Horrorszenarien. Das ist absolut undenkbar. Und es wächst sogar. Also der Bund tut jedes Jahr rund etwa 400 bis 500 neue Stellen kreieren, obwohl man eigentlich einen Stellenstopp hat wollen beim Bund. Es passiert genau gleich weiter. Aber das passiert auch beim Kanton, es passiert auch bei der Gemeinde, es passiert eigentlich überall. Jetzt wieder aus makroökonomischer Sicht, wenn ein Viertel der Leute eigentlich, ich sage jetzt dem, nicht produktiv sind, sondern mehr in einer Kontrollorganisation arbeiten, kann man das überhaupt noch vertragen?
Ja, der Viertel muss einfach gezahlt werden, durch Steuern logischerweise. Oder? Vertragen kann man das schon, andere Länder haben ja noch höhere Anteile, aber es bremst natürlich den Rest von der Wirtschaft und mit höherer Steuer hast du einfach plus weniger Geld.
Was wäre gesund? Was können wir sagen? Wenn wir jetzt einen Staat gründen könnten, wir zwei könnten jetzt einen Staat gründen und sagen, wir lassen maximum so und so viele staatsnähe Angestellte zu. Was wäre gesund?
Also ich würde jetzt keine Zahl sagen, weil was heisst staatsnähe? Ich meine, ein SVB ist zwar staatsnähe, aber natürlich ein Transportmittel brauchst du ja auch, oder? Ich glaube, das Entscheidende, was gesund wäre, ist, dass du möglichst viele Firmen hast oder Organisationen, wo die Grösse überschaubar ist. Weil in diesen sehr grossen, es ist ja nicht nur beim Staat, also wenn wir das, es ist auch bei grossen Firmen so, dass da dann halt so politische Sachen überhand nehmen. Also meine, auch die Bürgerlichen sind manchmal daran schuld, dass der Staat gewachsen ist. Man bestellt einfach immer mehr vom Staat. Man will alles dokumentiert haben. Man will dann auch das Sonderbedürfnis erfüllt haben. Das ist alles, das muss alles jemand machen, oder? Es gibt eine andere Bankenregulierung. Und das müssen nicht mehr Leute machen. Ja, es ist so der Bund, verschärfter Fachkräftemangel mit diesen 400-500 Leuten, die er jedes Jahr anstellt.
Ja, und die verdienen noch 114% vom normalen Externen, oder? Das ist eine Zahl, die erhärtet ist.
Gehen dann nicht mehr weg, ja. Genau.
Genau. Also, wir haben eine Situation, die ich jetzt vielleicht nur behaupte. Also, man tut gar nicht mehr so gerne arbeiten. Es sind nicht mehr so viele Leute, die eigentlich im Arbeiten etwas Produktives und Kreatives sehen. Sondern man schaut das Arbeiten eigentlich als Strophe an. Und darum brauche ich Work-Life-Balance. Und nachher ist es super, ich kann zum Staat oder direkt, indirekt zum Staat arbeiten, weil ich dann nämlich noch mehr verdiene. Und wahnsinnige Sozialleistungen und Abgangsentschädigungen und so weiter und so fort haben. Aber das ist keine Grundlage, um uns weiterzubringen. Oder ist sie das? Vielleicht ist sie das auch.
Auch im Staat kannst du extrem viel Positives gestalten. Es gibt ja viele Gemeinschaftsaufgaben. Es gibt Schulen, es gibt Polizei, Strassenbau. Du kannst hier auch, wenn du bürgernah Dienstleister bringst, das ist auch, ich will nicht ein Bashing machen hier eigentlich von staatsnahen Sachen. Wenn du das bürgernah machst und dienstleistungsorientiert, dann kannst du extrem gut eigentlich, bist du eine Art so eine Service-Plattform, wie man in Neudeutsch sagt, für die Firmen, für Privatpersonen. Wenn du auf Digitalisierung setzt, oder? Dass es ring zugänglich ist, dann wäre idealerweise wie jedem Industriebetrieb, oder? Du musst eigentlich dann deine Prozesse verbessern. Statt dass du alles mit Papier und Bleistift machst und dann viele Leute brauchst, kannst du nachher mit weniger Leuten, wenn du deinen Wohnsitz wechseln willst oder irgendwie Kehrichtversorgung, all die Sachen sind viel einfacher geworden. Also ich glaube auch hier.
Aber trotzdem
braucht auch unternehmerische
Die Zahl hat nicht abgenommen, oder? Trotzdem nicht. Auch wenn wir jetzt digitalisieren und einfacher werden.
Ja, genau, weil wir immer mehr. Ich sehe es übrigens an der Uni. Das ist der Verwaltungsteil. Wir versuchen, den einzustimmen. Aber die Anforderungen steigen. Das ist natürlich auch so, wir haben auch immer höhere rechtliche Anforderungen. Man muss überall, dass es sauber quasi ist. Aber was heisst sauber, oder? Am Schluss hast du dann einfach nachher auch viel Dokumentation. Ich würde eigentlich einen radikaleren Schritt mehr machen. Wir müssen dann wieder mehr im Urteilsvermögen der Leute trauen. Und dann gibt es halt vielleicht einen ein Ermessensentscheid. Aber dann, das hat eben zwei Effekte. Du musst es weniger dokumentieren, die Jobs wären interessanter. Und du hast vielleicht dann auch bessere Leute. Oder wie soll ich sagen, es ist dann wieder attraktiver, so Führungs- Jobs übernehmen. Die sind schon immer attraktiv geblieben, aber tendenziell hat man jetzt auch wieder mehr Schwierigkeiten, eben wegen Work-Life-Balance etc., dass Leute halt wirklich sagen, ich gehe die berühmte Extra-Meile und investiere halt wirklich dann wirklich viel Zeit für eine Firma oder auch für eine Organisation, eine Gemeinde oder Kanton.
Sie haben das Wort Vertrauen gebracht. Mhm. Wenn ich das jetzt auf unseren EU-Vertrag, den wir irgendwann unterschreiben sollten, das Abkommen mit der EU, dann sehe ich dort eben auch kein Vertrauen. Oder? Warum kann man auch nicht dort, ich nehme wieder mein Bierdeckel führen, tatsächlich, oder? Und schreibe drauf, wir Schweizer vertrauen, also die Europäer schreiben drauf, die Schweizer vertrauen mir, dass wenn sie ein Medikament zulassen, dass sie das sauber dokumentiert und untersucht haben, wir lassen das zu. Und umgekehrt geht das Bierdeckel von der Schweiz nach Deutschland, wenn ihr ein Medikament zulassen, dann vertrauen wir euch und dann lassen wir das auch zu. Und dann muss man nicht 200'000 Ausnahmen herschreiben, was noch könnte und wette und sette und warum. Und so weiss ich ganz genau, okay, ich habe jetzt mein Medikament oder meine Spritzen oder so in der Schweiz zulassen und dann kann ich sie im EU-Raum verkaufen und umgekehrt aber auch. Und dass sich die gegenseitig nachher kontrollieren, also dass ab und zu die EU vielleicht in die Schweiz kommt und nachher bei der Swissmedic vorbeigeht und sagt, wer seid ihr überhaupt und was macht ihr überhaupt, das könnt ihr ja noch begreifen. Es ist ja sehr ähnlich, wenn ich einen Elektriker in meinem Haus innen habe, dann muss ja der nachher ein sogenanntes SINA-Protokoll machen, das ist ein Sicherheitsnachweis. Genau. Und da vertraut man eigentlich dem Elektriker, der den Sicherheitsnachweis gemacht hat, dass das stimmt. Und der Elektriker selber wieder hat ein Starkstrominspektorat, und dass du ab und zu seine Geräte anschauen, ob er seine, wenn er den misst, dass er auch richtig misst.
Oder? Ja, so schaffen wir doch alles zusammen.
Aber mit diesen Verträgen jetzt, mit der EU, mit diesem Rahmenabkommen, ist ja das nicht ein Abkommen im Vertrauen, wo man einfach sagt, komm, den Strom lassen wir durch die Schweiz durch und dort machen wir dafür, wenn wir Lampen haben, wenn wir zu wenig Solarenergie haben oder im Moment zu viel oder so, dann dürfen wir das euch abgeben oder wir geben euch Vertrauen. Und das sind für mich Verträge von Staaten, die funktionieren, weil die sind sehr flexibel. Die schaut man ständig an. Wenn die merken, jetzt haben wir in Deutschland noch mal 10% mehr Solarenergie zugebaut und die haben noch ein schwankigeres Problem in ihrem Netz, dann sagen wir, okay, wir fangen das für euch ein bisschen ab. Oder? Wir sehen den Stau sehen und so weiter. Und so. Das muss doch nicht alles immer im Voraus geregelt sein. Und man merkt nachher 12 Monate später, dass man etwas im Voraus geregelt hat, was schon nicht mehr stimmt oder wo man gar nicht kann einhalten kann. Also das Wort Vertrauen ist doch eigentlich komplett verloren gegangen.
Ich würde nicht zustimmen, dass das Vertrauen keine Rolle spielen würde. Ohne Vertrauen kannst du nicht zusammenarbeiten auf jeder Ebene nicht. Sonst können wir nicht miteinander reden. Konkret bei diesen. Je grösser eine Firma ist, je grösser das Gemeinwesen ist, je längerfristiger etwas ist, dann musst du es. Also nochmal, das haben wir jetzt vorher diskutiert, dann musst du es einmal laut aufschreiben. Weil sonst hat ein. Bald hat, sogar wenn beide gut meinen, haben beide Seiten vielleicht etwas anderes verstanden. Oder? Wir haben doch das so gemeint. Das kennen wir selber in Ort einmal auch, oder?
Das merke ich jetzt beim F35, ja. Ja, aber ich kann sagen, die sind einem Missverständnis unterlegt.
Genau, also das ist wahrscheinlich, wenn das sogar gut gemeint ist, dann gibt es noch die es böse meinen, oder? Und das wird es immer geben, oder? Also, ich denke jetzt hier konkret, eben, wenn die bilateralen 3, es ist ja nicht mehr der Rahmen. Es ist ja schon wieder stärker sektoral. Das ist vielleicht zu dem ewigen vorherigen Vorschlag, wo man rausgegangen ist. Ja, klar, das muss man jetzt genauer anschauen, was das eigentlich genau bedeutet. Aber nochmal, es ist natürlich so, mit dem Handwerker, mit meinem Nachbar, kann ich gut auf einer Vertrauensbasis arbeiten, wo ich nichts verschriftlichen muss. Sobald ich natürlich in einer grösseren Firma, in einer grösseren Organisation bin, über Grenzen raus, dann muss ich Sachen verschriftlichen, sonst funktioniert es einfach nicht.
Aber ich kann nicht einfach sagen, Schweizer, du darfst gerne nach Europa liefern, aber denk daran, da gilt EU-Recht. Weil du lieferst in die EU.
Ja. Und aber das gilt, das ist jetzt ja so.
Aber das ist ein Satz, oder? Das ist ein Satz und selbstverständlich. Und umgekehrt sagt man am Deutschen, denk daran, wenn du in die Schweiz hineinlieferst, dann gilt Schweizer Recht, oder? Denkt daran, dass die daran halt ist, oder?
Ja, aber Punkt, da gibt es aber tonnenweise Lobbyisten, die natürlich irgendwelche Spezialsachen für ihre Branche rausschlagen wollen. Das ist das sind natürlich die, die dann die Verhandlungen führen, sind manchmal die Armen, oder? Wo dann, ja, jetzt wollte ich dir noch die Sonderzuleitungskapazitäten etc. Und natürlich, und für die Kleinkunden natürlich darf kein Wettbewerb sein, weil da, wir wollen ja hier das Monopol behalten in der Schweiz. Ja, genau, also du hast immer diese Diskussionen dann noch in diesen Verträgen drin. Also es ist ja dann, du kannst nicht quasi eben auf der grünen Wiese, wie soll ich sagen, die möglichst einfache Lösung immer voll so durchziehen, weil einfach sehr viele Leute musst du abholen, dass du mit dem Schluss etwas durchbringen tust.
Was passiert eigentlich, wenn wir im 2028 sagen, wir wollen die Verträge nicht?
Also für das müssen wir jetzt zuerst mal genau noch studieren, was jetzt hier ist. Es sind ja mehrere Elemente in diesem Vertrag. Es ist ja nicht die Guillotine, also bei den bilateralen Eis. Wenn man sagt, man will das nicht, wenn die Welt wird schon wieder sich ein bisschen weiter treten bis ins 28. Wenn im 28 gibt der Trump, so Gott will, wieder ab, oder? Also wird ein neuer Präsident gewählt in den USA.
Wir reden jetzt über die EU im Moment und nicht über einen Trump, oder?
Ja, genau. Aber
ist noch interessant, oder? Der Trump ist so dominant, dass er einfach immer wieder vorkommt, oder? Der trampelt uns auf dem Geist umeinander. Aber bleiben wir jetzt schnell bei der EU. Nehmen wir jetzt mal an, die Schweizer Bevölkerung sagt, nein, das wollen wir nicht. Punkt. Was passiert?
Also die Welt geht mal zuerst sicher nicht unter, also sowieso nicht, weder in der EU noch in der Schweiz. Was passieren würde, ist, die Verträge, die ich jetzt habe, die veraltert natürlich langsam, weil einfach, es gibt halt technologische Neuerungen, es gibt Artificial Intelligence, es gibt neue Produktstandards vor allem. Das muss ja laufend aufdatiert werden. Und dann wäre es einfach weniger genutzt halt langsam. Oder sie haben den Nutzen von diesen Verträgen, den man hat, also von dem Mehrzugang, oder was wir vorher geredet haben, von dem Mutual Recognition Agreement, also dass man gegenseitig sich die Zulassungen anerkennt. All diese Sachen werden halt langsam weniger wichtig. Das ist ein schleichender Prozess. Von dem her ist es nicht irgendein Drama, oder, wo wir eintreten. Aber wir müssen... Ich finde, die Schweiz muss zentral in der Welt verankert sein. Europa ist in den letzten Jahren einfach schlecht gewachsen. Darum meiner Meinung nach auch. Es ist eine Verhandlungslösung besser als vor 5 Jahren. Europa ist auch nicht die gleiche Verhandlungsposition, wo sie sind vor 5 Jahren.
Also was so interessant ist, im Juni 2025 hat die EU plötzlich im Bereich Strom gesagt, wir tun nicht mehr stören, wir machen jetzt einfach mal. Jetzt ist ja wunderbar. Und das gilt einfach so lange, bis wir jetzt dann das Rahmenabkommen oder die bilateralen 3 halt unterschrieben haben. Plötzlich ist es gegangen. Es war jetzt ewig ein Gniet gewesen, oder? Und plötzlich geht es. Das Gleiche ist mit dem universitären Austausch. Oder?
Horizon
21. Das war ein riesen Gniet und so weiter und so weiter. Und plötzlich geht es. Oder? Und dann kommt ein EU-Verantwortlicher und sagt, die Schweizer sind für uns unabdingbar. Also, für die EU ist die Schweiz so sacke wichtig, dass wir jetzt einfach Lösungen haben müssen. Punkt, Schluss, Ende. Und jetzt haben sie das Bierdeckel vorgenommen und haben gesagt, es gilt jetzt einfach, es ist gut so. Das ist verrückt, oder?
Ich meine, das ist eine positive Entwicklung. Ich glaube, es hat auch viel mit personellen Sachen zu tun. Genau das, meine, vorher war das einfach absurd gewesen, eben die sachfremde Verknüpfung, die man in den letzten Jahren eingeführt hat. Das war früher die EU auch nicht so gewesen, eigentlich. Es ist so, in den 2010er Jahren hat das sich laufend verschlechtert. Plus muss man natürlich immer in eine gute Beziehung investieren. Also, ein schlechter Geist sagen, wir sind natürlich, mir ist es wichtig, dass die Schweiz stark mit der Welt verbunden ist, weil eben Europa halt altert und nicht so schnell wächst. Aber es schlägt euch keinen Geist weg. Wir sind halt einfach im Zentrum von Europa. Wir werden immer mit unseren Nachbarländern am meisten handeln und uns austauschen. Das ist ja einfach rein geografisch. Ja,
aber das ist schon klar. Also das verstehen wir beide genau gleich. Ja. Oder? Also wir können Karten anschauen und schauen, wo die Schweiz liegt, und dann ist die Problematik eigentlich gelöst. Aber das heisst immer noch nicht, dass wir ein x-tausendseitiges Dokument brauchen, um unsere Zusammenarbeit zu regeln. Oder?
Ja, das muss man jetzt anschauen. Natürlich, es gibt ja manchmal das blöde Bomo, die USA innoviert, China imitiert und Europa reguliert.
Und China tut nicht mehr so wahnsinnig imitieren. Aber die sind jetzt mittlerweile dran, relativ kreativ zu sein.
Genau.
Etwas ganz anderes. 5% vom Bruttoinlandprodukt soll gebraucht werden in den NATO-Staaten, um Verteidigung aufzufahren. die haben ja zum Teil nicht einmal 1% erreicht bis jetzt. Also gehen wir davon aus, sind wir mal grosszügig und sagen, 1% ist erreicht worden und jetzt müssen sie auf 5%, das sind 4% mehr.
Saftiger.
Das sind ja Gelder, wo sich gewaschen hat. Ist das wieder einmal mehr ein Papiertiger, der einfach produziert ist worden, oder? Und jetzt sind wir beim Herrn Trump, oder? Um dem ein bisschen Beruhigungspillen zu schicken. Die Spanier haben gesagt, sie wollen das eigentlich lieber nicht. Das ist ein bisschen viel, das ist ein bisschen teuer, oder? Aber alle anderen haben eigentlich gesagt, mehr oder weniger, jawohl, das machen wir jetzt. Das sind wahnsinnige Umsummen, oder? Wenn wir vom Gesamtbip der NATO-Länder ausgehen, das ist 55 Billionen ungefähr. Mhm. Und wenn wir dort das multiplizieren mit 0,05, jetzt muss ich mal schauen mit der Mathematik, dann landen wir bei einem jährlichen Investitionsvolumen von etwa 2,8 Billionen US-Dollar in die Armee rein. Also das verschreckt mich doppelt. Erstens, jemand muss es ja zahlen. Das haben wir ja vorher gesagt, jemand muss es ja zahlen. Von irgendjemandem kommt der Stutz kommt her. Und das Zweite ist nachher, wenn dort überall die Panzerhallen gefüllt sind und die Munitionshallen gefüllt sind etc., das macht mir insofern Angst, was ich im Lager habe, das brauche ich irgendwann. Wie sehen Sie selber, ist das 5%-Ziel ist das realistisch? Wird das tatsächlich passieren? Oder ist es eben tatsächlich einfach mal ein Papierchen, wo man sagt, ja, das machen wir jetzt? Müssen wir da eigentlich Angst haben, dass wir ausgelaugt werden als Bürger, um Panzerhallen zu füllen?
Also, mich hat erstaunt, wie schnell man hier die Zahl auf die Zahl sich noch wie Fisch gelegt hat. Und das lässt mich eigentlich spüren, dass so realistisch ist die Zahl nicht. Weil wenn du so grosse Zahlen beschliessest, dann braucht es einen langen politischen Prozess dafür. Es ist, mein 5%. Wenn du von 1 auf 5 hochgehst, das sind 4%-Punkte. Das musst du über Steuern finanzieren, mittelfristig, oder? Das ist natürlich eine Gewaltsumme. Und richtig, denn eben, wenn man jetzt sagt, dass 2.800 Milliarden, 2,8 Billionen, also das sind so viele Ressourcen, die in das reingehen müssen. Also so viele Leute müssen nachher dort arbeiten. Es braucht einen rechten Strukturwandel. Und die Steuern von 4% mehr. Weil wir sind bereits in einer sehr hohen Steuerlast bei vielen NATO-Ländern. Das kannst du nicht einfach so drauf lupfen, ohne dass durch den Arbeitsanreiz, wir haben es ja vorher von der Work-Life-Balance gehabt, ohne dass das in dem Sinn null belastet ist, eigentlich nur die bestraft, die eigentlich freiwillig mehr arbeiten. Also das würde ich jetzt, aber zweifelt sich, dass man genau auf die 5% kommt, aber was klar ist, man wird schon müssen mehr, die Welt ist unsicherer geworden, die Gewichte der Welt, die Länder in der Welt haben sich verändert, man wird müssen mehr für Verteidigung ausgeben.
Es ist ja nicht die Welt, die unsicherer geworden ist, sondern wir Menschen sind unsicherer geworden, oder?
Ja klar,
die Welt kann mit uns, nichts dafür.
Mit der Welt meine ich die Welt, wo wir Menschen drin leben, wir sind ein Teil davon, das stimmt, genau. Aber es ist, was man natürlich einfach muss vergleichen, wir haben früher im Kalten Krieg hat man auch mehr ausgegeben, wir hatten nachher die Friedensdividende gehabt, das ist ja super, die sollen wir auch geniessen. Aber man hat sie leider nicht genutzt, um die Steuerlast entsprechend zu sein. Man hat die Friedensdividende halt anders ausgegeben. Und das wird, das wird ein rechter Verteilkampf werden. Bei vielen Staatshaushalten. Da hast du sonst eben Infrastruktur, hast Bildung, hast soziale Sicherheit. Ja, irgendwo. Oder öffentliche Verwaltung selber. Aber die werden sich durch den wäre am besten, weil die sind ja am nächsten natürlich bei dem Entscheidungsprozess.
Also, wir haben ja eigentlich mehrere Ebenen. Wir haben jetzt die Politiker, die so unsinniges Zeugs unterschreiben. Und dann haben wir nachher euch zum Beispiel an den Universitäten, die das Ganze dann verstehen und ökonomisch umlegen und ein bisschen nachdenken. Und dann haben wir den klassischen Bürger. Oder? Der Bürger ist irgendwann so weit, dass er sagt, die können ja 20% vom BIP Rüstungsausgaben machen. Das ist doch mir wurscht, ich halte mich eh nicht mehr dran. Oder? Die können auch Mehrwertsteuer auf 35% auf in der Schweiz, ich halte mich eh nicht mehr dran. Oder? Ich werde dann irgendwie in die Schattenwirtschaft hineingehen, ich werde dann schauen, dass ich gar keine Steuern mehr zahlen muss. Man wird vielleicht noch halb kriminell wegen dem. Also, das führt ja irgendwann zu einer absoluten Fragmentierung von der Menschheit, wo man sagt, Politiker sind irgendwelche abgehobene, komische Leute, die irgendetwas wollen und irgendetwas unterschreiben, aber wir werden uns gar nicht mehr daran halten. Wie gross ist eigentlich die Gefahr?
Ja, darum sage ich, es ist natürlich nicht möglich, die Steuerlast einfach so zu erhöhen. Oder? Das ist genau also die Prozesse, die Sie beschreiben, die würden erst am Schluss sein, die ganz krass, oder? Dass einfach auch viel dann in die Schattenwirtschaft abdriftet. Aber schon vorher einfach, ja, man reagiert auf höhere Steuern. Oder? Man reagiert, indem es gibt Umlagerungen, man schafft weniger, man schafft anders. Und natürlich eben irgendwie so absurd hohe Steuersätze würden dann auch dann einfach die Steuermoral erodieren. Oder? Aber so weit sind wir lange noch nicht. Und in der Schweiz sehe ich, das ist ja der Vorteil auch immer. Wir sind in der Gemeinde, Kantonen, wir haben die kleinen Ebenen auch, wo Bürgerinnen und Bürger auch direkt immer mitbestimmen können. Also eben darum meine ich, es ist überhaupt keine einfache Sache, da den Anteil für die Verteidigung aufzutun. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch früher schon mehr ausgegeben. Wir haben früher immer so 2-3% ausgegeben, in den 80er Jahren noch. Das ist sicherlich wieder möglich. Man muss einfach dann halt andere Sachen reduzieren. Das ist natürlich genau das Mühsam, was man macht. Man muss Stop-Doing bei anderen Elementen machen.
Ich will gerne mal zurück zur EU. Die EU hat den Euro und der Euro unterliegt den sogenannten Maastricht-Kriterien. Das ist wieder mal so ein Vertrag, der ausgehandelt worden ist und der schon lange im Kübel drin ist. Es hält sich eigentlich fast niemand mehr dran. Ich habe ganz schnell nachgeschaut bei den Franzosen. Die Franzosen sind weit über 50 Jahre jetzt in der Verschuldung. Also sie hatten kein einziges Jahr mehr, in dem sie irgendwie staatliche Gewinne erzielt haben. Und die Verschuldung ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Bei den Maastricht-Kriterien haben wir ja drin, zum Beispiel 3% vom Bruttoinlandprodukt darf jährlich Maximum mehr ausgegeben werden. Und das hat aber dann irgendeinen endgültigen Schluss bei 60% vom BIP ist Schluss.
Genau.
Aber jetzt nehme ich Frankreich, die landen heute etwa bei 115%. Italien ist noch höher. Deutschland hat jetzt 1,5 Billionen auf die Seite geschoben und sagt, das gibt Sondervermögen. Schon das Wort Sondervermögen finde ich so obercool, oder?
Genau.
Ich würde gerne auch ein bisschen Sondervermögen daheim haben. Ich habe es einfach noch nicht gefunden. Ich bin immer noch am Suchen. Und wenn ich das anschaue, dass man Papierchen macht, oder, wo sich nachher wirklich einfach niemand dran hält, dann kann man doch die wirklich einfach in den Kübel schiessen und sagen, mit euch wollen wir gar nichts tun. Wir wollen schon mit euch Business machen, auf jeden Fall. Oder? Ich schicke eine Rechnung, die muss einfach innerhalb von 30 Tagen gezahlt sein, weil 60 Tage vertraue ich noch schon nicht mehr, weil dann bin ich nicht sicher, ob ich mein Geld überhaupt noch bekomme. Wie kann die Politik und wie kann die Wirtschaft das eigentlich negieren und sagt, hey, ihr seid einfach gar kein Partner für uns. Klar wollen wir euch etwas verkaufen, aber haltet jetzt endlich mal eure Kriterien ein oder tut offiziell dazu stehen, Sodom und Gomorra hat eingehalten in die ganze politische Wirtschaftslage. Wir machen, was wir wollen. Schulden machen ist doch geil.
Also auf der wirtschaftlichen Ebene bei Firmen ist die EU weiter ein verlässlicher Partner. So weit würde ich nicht gehen. Aber die Maastricht-Kriterien, auch da, um zuerst positiv zu starten, die haben schon einiges bewirkt. Man redet immerhin darüber. Es hat ein Defizitverfahren auch gegeben gegen einzelne Länder, noch so vor 10 Jahren und so. Oder? Es hat in der Politik, wenn du natürlich so etwas hast, es wirkt schon ein wichtiger Anker, schon mal da. Aber es schlägt kein Geiss weg, auch da. Jetzt ist, natürlich, jetzt ist das auf breiter Front erodiert. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr, wo man einfach hat, dass... Oder die Schwierigkeit, also man muss immer so sehen, du kannst schon Defizit fahren, solange die Wirtschaft wächst. Das ist einfach nicht zu gross, natürlich. Genau. Darum hast du die 3% als Obergrenze, als Faustregel. Und du darfst auch Defizit machen oder dich verschulden, wenn es halt darum geht, eben einen Krieg zu finanzieren oder riesige Infrastruktursachen hast. Oder ein Covid oder so eine Krise hast. Aber dann musst du in guten Zeiten eben die Schuld wieder zurückfahren. Und das ist genau nicht passiert. Ist auch bei den USA nicht passiert. Und die USA war früher ein sehr solider Schuldner gewesen. Noch in den 2000er Jahren haben sie auch schon viele Sachen gemacht, Irakkrieg und so. Ist das so 40-60% vom BIP gewesen, die Verschuldung. Und auch bei der Finanzkrise ist es auf 100%. Und ja, klar, es ist wirklich, die hat die USA hart getroffen. Aber das Problem ist eben nachher passiert. Und aber es reden die Leute immer zu wenig. In den 2010er Jahren, wenn die Wirtschaft gut gelaufen wäre, sind die Schulden nicht runtergekommen. Sondern du hast einfach weiter schön ausgegeben. Und jetzt, nachher ist noch Covid gekommen, 2020, 2021, ist es auf 120%. Jetzt sind wir auf 120% in den USA. Und die europäischen Länder sind hier genau gleich. Wir reden nur immer von den USA. Die europäischen Länder, also viele, sind hier genau auf dem gleichen Ort krank. Dass sich immer so aufgeschaukelt hat. Und dann natürlich irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo die Schuld dann nicht mehr nachhaltig finanzierbar ist. Da wird es sich dann heikel, oder? Weil dann der Least Trust Moment, wo dann, wenn du dann willst, etwas wieder nicht machen, irgendwann streiken dann die Anleger. Und wenn die allein abstoßen, dann gehen die Zinsen durch die Decke. Oder? Und dann bist du dich extrem eingeschränkt. Am Schluss ist es immer so, natürlich dann die Finanzmärkte wirken schon auch als Korrektiv. Das hat man ja beim Trump jetzt gesehen.
Ich habe mir eine Liste ausgedruckt von der Staatsverschuldung der Länder. Und sehe hier Japan mit 260% vom Bruttoinlandprodukt verschuldet. Dort wissen wir, das ist nicht wahnsinnig schlimm, weil sie eigentlich im Inland verschuldet sind. Also die sind nicht unbedingt bei Dritten. Also wenn sie in Japan tätscht, dann macht es dann einfach selber weh. Primär. Oder? Und was mich wahnsinnig erstaunt hat, Länder mit niedriger Staatsverschuldung. Also es gibt die mit höherer Staatsverschuldung, die mit moderater Staatsverschuldung und die mit niedriger Staatsverschuldung. Und da ist Gott sei Dank die Schweiz dabei, mit 17-20%. Und dann kommt Russland mit 15-20%. Also Russland ist eigentlich ein Staat, den ich jetzt erwartet habe, durch die gestörten Kriegsausgaben, die sie haben. Die, bin ich sicher gewesen, die haben wahrscheinlich eine mega Staatsverschuldung. Bei den Chinesen oder bei wem auch immer. Aber das ist gar nicht der Fall. Wie ist das eigentlich möglich, dass Russland mit einem Bruttoinlandprodukt, das nicht viel grösser ist, oder glaube ähnlich wie Italien, sich in so einer Situation kann halten kann? Und mit all den Sanktionen, die wir gemacht haben, was ist denn da los?
Bei Russland ist es beachten, ohne dass wir jetzt da alle Details haben, die wir genau anschauen müssen. Natürlich, die haben auch viele staatliche Einnahmen aus anderen Kanälen steuern. Natürlich auch gerade im Rohstoffbereich. Auch, oder? Und durch das, ist wie Norwegen zum Beispiel, oder? Die haben immer einen Budgetüberschuss wegen ihren Öleinnahmen. Von dem her, die Situation kannst du nicht voll vergleichen. Genau, also Russland ist eine sehr gemischte Wirtschaft, wo das staatlich und privat ja extrem miteinander verhängt ist. Oder? Also das ist von dem her nicht so, wie sonst eine westeuropäische Wirtschaft funktioniert. Weil normalerweise ist es natürlich schon so, dass du im Krieg, das hast du ja gesehen bei England oder USA im Zweiten Weltkrieg, normalerweise musst du dich dort stark verschulden. Das ist ja logisch, weil du musst einen grossen Teil von der Wirtschaft musst du umstellen auf eine Kriegswirtschaft. Eben Produktion von Munition, neue Panzer etc.
Ja, die Zahlen gesehen im 2023, dort haben die Russen 2,5 Millionen neue Stellen geschaffen in der Kriegswirtschaft und haben im 2023 zweimal die Löhne erhöht von den Mitarbeitern, die in der Kriegswirtschaft laufen, also im Juni und im Dezember. Insgesamt allein im 2023 sind die Löhne in der Kriegswirtschaft um 35% gewachsen. Das sind alles wahnsinnige Ausgaben. Und jetzt hat man gehört, Israel, wo Israel den Iran angegriffen hat, dass das mehrere hundert Millionen kostet hat, jeden Tag, was die dort rausgelassen haben. Oder? Mhm. Es geht mir einfach nicht auf, es geht mir irgendwie nicht auf. Die Russen haben ja vorher schon Energie gehabt und haben das können verkaufen. Und haben immer noch die gleiche Energie, die sie verkaufen können. Wahrscheinlich können sie sogar zu schlechteren Preisen verkaufen, weil die Chinesen sagen, wir sind noch die Einzigen, die euch die Energie abnehmen, also haben wir einen höheren Discount drauf. Oder? Und trotzdem, das sind Zahlen vom Juni 2025 da jetzt, oder? Mhm. Russland verschuldet 15. Man hat es nicht so ganz genau, kann man es definieren, aber 15-20%, oder? Wie ist das möglich?
Ich meine, Schulden sind ja nur immer eine Verschiebung von der Ausgaben von heute in die Zukunft. Also, irgendwann musst du so eh zahlen. Es ist darum ein bisschen witzlos, oder? Eigentlich, auch wenn du dich zu fest verschuldest. Weil am Schluss leidet ja dann der Staatshalt selber durch Zinszahlungen, oder? Das ist noch so ein Teufelskreis. Die USA gibt schon 3% vom BIP für Zinszahlungen aus, was schon eine rechte Zahl ist. Du kannst durchaus viel ausgeben, wenn du dich gewöhnt bist wie Israel, wo einfach viel muss in die Freiheit investieren, weil die wirklich natürlich nicht von sehr freundlichen Leuten dort umgeben sind. Dann du musst einfach die Rechnung, am Schluss musst du immer die Rechnung zahlen. Wie immer. Du kannst nicht über deine Verhältnisse leben. Und du musst nicht, das heisst, eine höhere Schuld nützt dann eigentlich gar nichts. Ich meine, weil dann musst du die Rechnung jetzt heute nicht zahlen, aber das zahlst du dann in 5 oder 10 Jahren. Und darum kann es durchaus Länder geben mit höheren Verteidigungsausgaben, die gleichzeitig eine moderate Schuldenquote haben. Natürlich, die Frage ist, wie dann die Sachen gezahlt werden, oder? Wie wird die Rechnung gezahlt? Wird es durch Steuern gezahlt? Wird es durch Ölinnahmen vom Staat zahlt, wird es zur Inflation zahlt. Das ist auch eine Steuer. Du hast, in Russland natürlich hast du auch sehr hohe Inflation. Oder? Es wird dann schon eben überzahlt, dann schon die Rechnung. Als Liberalökonom finde ich immer, es muss eigentlich möglichst transparent sein, wer die Rechnung zahlt. Da habe ich darum eigentlich eine normale Steuern oder insgesamt wenig Steuern lieber als quasi eine intransparente Finanzierung über zum Beispiel eben eine Inflationssteuer, wo einfach die Sparnis, und das trifft ja dann oft gerade die kleinen Haushalte, die kleinen mittleren Einkommen, dass die dann überhaupt Horst tragen.
Komplett ein anderes Thema. Reto Völmi von der HSG, Professor für Makroökonomie. Wir werden wieder eine Volksinitiative haben, wo es um Konzernverantwortung geht. Und wir haben mal eine Konzernverantwortungsinitiative gehabt. Das ist dann halt so gewesen, wie es für die Schweizer Volk wollte. Jetzt haben wir gesagt, jetzt bringen wir halt noch mal eine. Und jetzt sehen wir aber, dass die EU, nein, ich muss umgekehrt sagen. Also, man hat gesagt, man würde jetzt die neue Konzernverantwortungsinitiative so machen, dass wir mindestens die EU-Kriterien erfüllen. Oder? Und jetzt liest man, wo das die EU selber schon wieder die Konzernverantwortung aufgeweicht hat. Und die Kriterien massiv zurückgefahren, weil sie gemerkt haben, das gibt ein riesiges Problem. Da wollen gewisse Konzerne wollen gar nicht mehr ihren Sitz, ihren Hauptsitz in der EU haben, sondern irgendeinem anderen Land, dass die starken Kriterien nicht greifen. Also man muss wissen, bei der Konzernverantwortungsinitiative, da geht es eigentlich darum, dass wenn ich eine Tochtergesellschaft habe, zum Beispiel in Angola, dann gilt nicht nur angolanisches Recht, sondern da gilt auch noch Schweizer Recht, weil wenn ich nicht an das halte, was wir in der Schweiz definieren, dann komme ich gleich noch an die Kasse. Also das ist jetzt sehr einfach und simpel gesagt. Und Deutschland explizit hat gesagt, wir weichen jetzt die Kriterien auf, das ist gar nicht mehr möglich, es gibt eine totale Katastrophe. Wieso passiert, eben wieder, jetzt sind wir zurück bei der Politik, passieren Sachen, wo man so Wunschkonzerte auslässt, wo man sich nachher eben auch wieder nicht dran haltet?
Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, die Diskussion. Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ich von der Bank her kenne. Konzernverantwortung, um die Kontrolle der Lieferketten, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das ist ein sehr schöner, langer deutscher Name. Zwischendrin ist, wo du das machen musst. Das muss immer jemand machen. Das muss jemand kontrollieren auf staatlicher Ebene. Es braucht Staatsangestellte, es braucht Angestellte in den Firmen. Eben so Forderungen kommen laufend auf uns zu. Und das wird, wenn das beschlossen wird, ist es halt automatisch ist es da. Und jemand muss es dann machen. Und jemand muss es kontrollieren. Wieso gibt es die Forderung? Klar, es ist halt verschiedene. Es gibt hier. Es gibt also Unbehagen allgemein über die globalisierte Welt oftmals und es äußert sich dann in so Themen. Aus der Schweizer Sicht ist es sicherlich sinnvoll, wie immer beim wirtschaftlichen Leben, aber das kann man eben meiner nicht gesetzlich verordnen, dass man es rechtmäßig behaltet, gewisse moralisch-ethischen Kompass hat. All die Berichte werden wenig helfen dafür, weil da hast du Leute, die einfach speziell für das angestellt sind, die dann einfach noch einen längeren Bericht schreiben. Plus brauchst du noch viele Bäume, um all die Berichte auszurücken. Aber die Kosten muss natürlich jemand zahlen. Das sind natürlich am Schluss die anderen Firmen und Konsumentinnen und Konsumenten.
Auch eine andere Frage. Sie haben mal einen Artikel geschrieben, Europa droht, seine Industrie zu verlieren. Und wir haben jetzt den Trumpismus in Amerika und er versucht, möglichst viel Old Economy wieder zu sich herzuziehen. Das ist noch interessant, oder? Es ist nicht Modern Economy, sondern Old Economy. Mm-hmm. Er will seinen Wählern eigentlich wieder etwas Gutes tun und sagt, ihr habt euch in Kohlekraftwerk verloren und ihr habt Stahlwerk verloren und so weiter. Ich will euch gerne wieder etwas geben, also ich will die Industrie eigentlich wieder zurückholen. Das ist im 2022, wo das diskutiert wurde und jetzt sind wir im 2025, gleich im 2026, passiert das tatsächlich. Müssen wir unsere Industrie irgendwann aufgeben?
Ich meine, die USA-Diskussion muss man natürlich am Schluss. Ich meine, es ist schwierig, immer die USA genau zu deuten. Über die Aufmerksamkeitsökonomie, die Trump perfekt beherrscht. Aber ich glaube, es geht bei den USA schon immer letztlich um die grosse Rivalität zwischen ihnen und China. Und da ist natürlich bei der Realität auch einen sicherheitspolitischen Aspekt. Und da geht es schon um die industrielle Basis. Ich liebe, wieso haben wir so den Fokus auf die Industrie? Ich komme vor allem erst aus der Bauindustrie, aber insgesamt ist ja viel mehr Dienstleistungen. Wenn es sich aber durch um Sicherheit geht, ich denke Schiff bauen oder so, Ja, dann ist natürlich eine industrielle Basis relevant. Da gibt es so Zahlen, dass zum Beispiel China im Moment 50 Mal mehr Schiffbaukapazität hat als die USA. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du auf das? Ich als Auswirtschaftler sage, du musst erst recht mehr handeln mit deinen Freunden, wenn du so willst, um eben halt um die kritische Grösse hier zu erreichen. Ja, verlieren wir unsere Industrie? Nein, wir verlieren unsere Industrie nicht. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann verlieren wir nicht unsere Industrie. Es ist klar, dass viel mehr immer in Dienstleistungen gehen. Das ist ja super. Es sind viele gut bezahlte Arbeitsplätze entstanden in der Pharma, im ganzen IT-Bereich. Aber wenn wir natürlich eben im Vergleich halt zu anderen Ländern auch starke Regulierungen drauf tun und eigentlich am Schluss wenig nützen, dann tun wir einfach die Kosten erhöhen für die Firmen. Und dann gewinnen wir nicht neue Firmen und im schlimmsten Fall sogar verlieren wir Leute, Firmen, die da sind und gehen dann weg. Oder? Das muss sich Europa, das ganze Kontinent fragen.
Ich würde noch ganz kurz gerne aus makroökonomischer Sicht auf die Währungen kommen. Der US-Dollar ist rund 80 Rappen aktuell. Mhm. Ich kann mich eigentlich gar nicht so lange zurück erinnern, es war ungefähr Parität, ungefähr 1 Schweizer Franken, 1 Dollar. Wir mögen uns erinnern, dass der Euro mal bei einem Franken 60, Franken 70, glaube ich, angefangen hat.
Ja, 1,80 sogar.
Sogar, okay. Und jetzt reden wir dann bald von 90 Rappen, ich glaube etwa zwischen 93 und 94 Rappen aktuell. Das heisst eigentlich, jetzt, wenn wir vor allem den US-Dollar nehmen, also der Franken, die Parität, ist noch nicht so wahnsinnig lang her, oder? Haben wir 20% Differenz. Das heisst eigentlich, aus dieser Sicht aus, ist der Amerikaner ärmer geworden und wir sind reicher geworden.
Ich meine, die Währungsentwicklungen zeigen einfach die unterschiedliche Inflation zwischen diesen Währungsgebieten. Und wieso haben die im Schnitt so viel höhere Inflation? Das hat natürlich viele Gründe. Ja, aber das kommen wir auf die Schuldendiskussion vorher zurück. Wenn du halt dich immer viel verschuldest, irgendjemand muss jetzt die Rechnung zahlen, sowohl in der Schweiz, in den USA als auch in Europa. Und ist natürlich dann eine höhere Verschuldung oder das Schuldenmachen ist immer inflationär. Und das haben wir schon gesehen, dort, wo der Nixon gesagt hat, dort sind unsere Währung aber auch euer Problem, genau. Der Dollar war bei 4,20 Franken, oder? Dort bei Bretton Woods, wo das Fixkurssystem aufgegeben wurde. Und jetzt genau, jetzt hat sich das um 4/5 hat sich der Wert des Dollars in der Zwischenzeit gesenkt. Das sind gewaltige Effekte. Ich sehe hier, darum hat ja die Schweiz so einen sicheren Hafenstatus, weil man eigentlich in der Schweiz vertraut. Wir sind wieder beim Vertrauen, dass wir eigentlich eine verlässliche Geld- und Fiskalpolitik machen. Und verlässlich ist gemeint, es ist berechenbar, man zahlt die Rechnung, wenn sie da ist und man tut sie nicht erst der nächsten Generation überantworten.
Also Amerika ist heute jetzt glaube ich, bei 130% vom Bruttoinlandprodukt, oder noch nicht ganz?
Verschuldung ist irgendwie gut 120, ja, 120-130% vom Bruttoinlandprodukt.
Also, und wenn ich es richtig im Kopf habe, zahlen die 2-3 Milliarden US-Dollar Zinsen jeden Tag.
Und das ist 3%, sie zahlen genau 3% vom BIP im Jahr. Genau, jetzt müssen wir ausrechnen, wie viel das am Tag ausmacht. Eben, das BIP ist 30 Billionen. Das ist eben, die Zahlungen sind so knapp 900 Milliarden, 1 Billion. Ja, das pro Tag kommt das so weit hin. Genau, richtig.
Ich weiß nicht, was auf der Zunge läuft. Gehst noch viel. Gut, es ist nicht mehr so viel, wie wenn der Dollar noch 4 Franken wäre, dann wärst du aus unserem Sicht noch viel mehr. Das ist nur noch 80 Rappen. Ich bin vielleicht vor einem Jahr oder zwei Jahren bin ich mal an einem UBS-Anlass gesehen und da ist der Dani Kalt auftreten und hat gesagt, der echte Wechselkurs Schweizer Franken-Dollar wäre eigentlich 75 Rappen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kommt wieder so ein Ökonom und erzählt einfach wieder irgendetwas. Also, naja, also okay. Und der Dollar ist dann tatsächlich wieder stark geworden, interessanterweise. Und da habe ich gesagt, ja, genau, Dani Kalt hat überhaupt nicht recht. Aber wenn ich jetzt das anschaue, was jetzt aktuell läuft, muss ich sagen, der Mann hat eigentlich in die Weite geschaut und er kommt wahrscheinlich noch recht über. Die 75 Rappen, die sind tatsächlich möglich. Wie weit kann das noch gehen?
Die Schweiz muss sich gut überlegen, weil die Inflationsrisiken sind riesengroß. Weil eben die USA, irgendwie müssen sie ihre Schuld zahlen. Und ich würde darum, wenn ich einen Anlagetyp kann geben, würde tendenziell wenig so US-Staatsanleihen kurzfristig, langfristig halten. Die Schweiz hält natürlich relativ viel von denen, gerade durch die SNB, also die Pensionskasse. Das ist etwas, was sicherlich... Jetzt hat er dich schon stark abgewählt. Es ist ja genau jetzt schon passiert. Plötzlich haben die Märkte das Vertrauen verloren. Jetzt ist der Dollar deutlich abgekommen. Wenn natürlich die Inflation wieder anhält, der Trump wird das natürlich verhindern, weil die Inflation ist für die Wähler extrem negativ. Also ich bin letztens da gewesen, das war ein grosses Thema. Der Biden hat sicher, oder beziehungsweise Kamala Harris hat sicher wegen dem hat die Wahl verloren. Er will das sicher noch länger rauszögern, aber natürlich, wenn er so lange mit so hohem Budgetdefizit fährt, dann kommt die Inflation irgendwann zurück. Und durch Zölle kommt sie dann noch schneller zurück. Und natürlich, wenn die Inflation stark da ist, dann wird der Dollar einfach weniger wert, weil einfach, man kann ja mit dem Dollar dann weniger kaufen, oder? Das heisst, der Wechselkurs muss dann... Dann kann schon in den nächsten Monaten wieder raufgehen, genau, aber der Trend, und das ist echt die Aussage von Dani Kalt, der Trend zeigt dann in die klare Richtung, und zwar, das ist abwärts.
Der 75-Rappen-Ziel, oder das 75-Rappen-Ziel, ist das etwas, wo man kann sagen, dort ist dann vermutlich Schluss? Oder kann das vermutlich noch weitergehen und noch weitergehen?
Nein, natürlich ist dann nicht Schluss. Nein, das geht dann weiter. Stell dir vor, wenn es immer noch einen Markt gibt. Markt ist auch mal ein, ist die deutsche Markt mehr als ein Franken wert in den 70er Jahren. Wenn wir heute umrechnen, jetzt mit dem Euro, wäre jetzt eine Mark wäre nur noch irgendwie 45 Rappen, oder zwischen 45 und 50 Rappen. Oder, das ist eigentlich ein gewaltiger Effekt, aber die Währungen bewegen sich dann einfach immer weiter. Natürlich, wenn die Währung zu schnell abwertet, dann ist dann irgendwann einmal der Reservestatus vom Dollar vor, weil eigentlich das ist ja die hohe Liquidität des Dollar, darum braucht man ihn alle. Aber wenn sich die Währung sich urasch abwertet, dann ist es plötzlich teuer, das zu halten. Aber dürfen wir nicht vergessen, in 70 Euro hat es das auch schon mal gegeben. Und der Dollar ist trotzdem Reservewährung, also Hauptleitwährung auf der Welt geblieben.
Was könnte eine andere Währung, könnte Leitwährung werden? Gibt es das?
Es ist eben genau, you cannot beat anything with nothing, sagen die Angelsachsen. Oder? Also, der Euro, ja, auch nicht richtig, ist ja noch nicht die gleiche Grösse. Renminbi ist noch nicht gleich konvertibel. Es ist sehr schwierig zu sagen. Klar, es gibt plötzlich Entwicklungen mit den Stablecoins, vielleicht mit Rohstoff, mit Gold wieder. Das ist eigentlich schwierig handelbar. Im Moment sehe ich immer noch den Dollar. Aber was man weiss, ist, wenn es einen Wechsel von der Leitwährung gibt, und das letzte Mal im Ersten Weltkrieg, dann geht es recht schnell. Jetzt ist er vom Pfund, also, jetzt ist er vom Pfund
was ist der vorher gewesen, bevor der Dollar?
Pfund, was ist der Leitwährung? Das englische Pfund ist dort vorher gewesen, genau.
Also nur für Europa oder wirklich für die Welt?
Für die Welt, ja.
Alle haben sich am englischen Pfund
orientiert. Ja, das war also das British Empire gewesen, oder? Und dann sie sind sich durch den Ersten Weltkrieg haben sie sich extrem müssen verschulden. Und das hat dann nachher und die USA hat es finanziert, oder? Und so hat es dann. Es ist eben so ein Netzwerkeffekt, oder? Es ist wie wenn sie auf einem Social Network sind, oder? Wenn plötzlich alle auf dem sind, dann nachher machen sie es ja so, oder? Weil wenn ihr Geschäftspartner auch den Dollar verwendet, darum müssen sie jeden Dollar verwenden. Aber sobald dann genug, die kritische Masse genug gross ist, die wechselt, dann geht es sehr schnell darum. Es passiert lange nichts. Wenn etwas passiert, passiert viel.
Ritter Völmi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir Sie wieder haben dürfen bei uns am Mikrofon begrüßen.
Gerne gesehen,
ja. Ich hoffe, wie immer, es ist nicht das letzte Mal, es ist immer sehr, sehr spannend. Und eigentlich könnten wir jetzt schnell 30 Minuten Pause machen, Kaffee trinken oder ein Glas Wasser und dann hätten wir gerade können weitermachen. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch. Schönen Tag.
Aktiv Radio Interview.